Freude trotz Verlust. Wo mir Adrian das Thema gegeben hat, hat sich bei mir zum einen wegen der Freude etwas sehr Grosses bewegt. Und nachher, als ich so gemerkt habe, Verlust, habe ich gedacht, ja, das ist jetzt aber auch nicht so einfach. Wie mache ich das? Und ich bin froh, hat er mir gerade auch den Predigtext noch mitgeliefert. Und gesagt, da, über das sollst du predigen. Und das macht es ja dann immer einfacher, weil dann muss ich nicht einfach aus dem erzählen, was ich irgendwo denke, was Gott dazu sagt, sondern macht es Gott selber. Durch die Predigt, durch das Wort. Und der Predigtext, den wir heute werden haben, ist aus dem Philipper Kapitel 3, die ersten 11 Verse. Es ist manchmal verrückt, was so Gefühle in uns können auslösen. Übrigens, darf ich Mundart? Ist okay? Gut. Sonst hätte er mich eh nicht verstanden. Also, es ist manchmal verrückt, was Gefühle in uns können auslösen. Manchmal sind wir so himmelhoch jauchzend und im nächsten Moment sind die gleichen Gefühle, die uns einfach wieder so voll im Boden hineindrücken, wo wir nicht wissen, wieso ist jetzt überhaupt das so, dass ich mich so gelähmt fühle, so kraftlos fühle, wieso geht es mir plötzlich nicht mehr so gut und unsere Fröhlichkeit ist irgendwie dahin. Und vielleicht gibt es sogar manchmal den Moment, ich weiß nicht, ob du das schon gehabt hast, wo du denkst, wo ist eigentlich der Michi Janne, wo ich früher war? Der Unbekümmerte, der Fröhliche, der immer Aufgestellte, der einfach immer alles gepackt hat. Irgendwie bin ich plötzlich jemand ganz anders, jemand, wo ich gar nicht gern bin. Ich mag mich noch gut erinnern, ich habe das Vorrecht gehabt, während meiner Ausbildung als Pastor, meinem Bruder zu trauen. Und er ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Michi, ich will heiraten. Das ist jetzt 9 Jahre her. Ich will heiraten, kannst du mich trauen? Und ich gesagt, wow. Weiss nicht, oder? Ja, come on, das mache ich schon irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, ich war brutal nervös und ganz viele Momente hatte, wo ich mich nicht mehr so gefreut habe, dass ich mal zugesagt habe. Und dann habe ich ihn getraut und ist das so ein richtig so Wow-Effekt gewesen. Und ich habe gedacht, ich bin gut, oder? Und dann habe ich gedacht, das läuft jetzt einfach so weiter. Jetzt kommt dann nachher mein anderer Bruder und dann kommt meine Schwester und die fragen auch, weil sie so gut war. Michi, kannst du mich verheiraten? Und dann hat doch mein Bruder, den er geheiratet hat, also der Zweite, den er geheiratet hat, tatsächlich den Mut gehabt, nicht mich zu fragen. Ich bin an die Hochzeit gegangen von meinem Bruder und ich sage euch, ich habe noch nie so schlechte Predigt gehört. Also, es war schon gut gewesen, aber ihr wisst, was ich meine. Hey, ich bin an Apro gegangen, der Apro war einfach nicht gut gewesen. Es ist alles irgendwie so komisch vernebelt gsi. Ich habe das selber wie nicht so bewusst wahrgenommen. Und am Abend ist der Gipfel gekommen. Dann ist der Pastor von meinem Bruder, also er geht in die Gemeinde, hat dort auch einen Pastor, der hat aber auch nicht Predigt gehabt. Dann ist der Pastor dort gewesen und hat gestrahlt wie ein Marienkäferli. Und ist so happy gewesen über meinen Bruder. Und hat getanzt und ist so richtig ausgelassen, fröhlich gewesen an dem Fest. Und ich bin auf meinem Stuhl gehockt und habe gedacht, was ist das für ein Pfeifen? So. Das sind jetzt einfach meine Gedanken. Gell? Ich bin ja, wir sind ja unter uns, ich darf ja ein bisschen ehrlich sein. Oder? Und ich habe gemerkt, boah, das will ich gar nicht, was da in mir jetzt gerade abgeht. Das will ich nicht, rein vom Kopf her. Aber ich konnte mich nicht können aus dem herauslösen. Ich war irgendwie so ein böckelnder Michi, der dort gehockt ist und gefunden hat, so ein Zeichen habe ich das nicht, ich hätte alles besser gemacht. Oder? Und dann bin ich zu Jesus. Ich weiss, ihr hättet mir alle einen Ratschlag wahrscheinlich, oder? Ich bin dann zu Jesus gegangen und habe gesagt, Jesus, hilf mir, dass ich erkenne, wieso dass ich so bin. Hilf mir, dass ich da nicht Freude verliere an eigentlich dem Schönsten, wenn mein Bruder heiratet. Und zeig mir, wie ich da aus dem rauskomme. Und ganz viel von den Sachen, die ich heute bringen werde, zu dem Predigtext aus dem Philipper 3, sind die Lektionen, die ich nachher lernen durfte. Es ist 9 Jahre her. In der Zwischenzeit hat auch meine Schwester geheiratet. Als ich dann an dem Hochzeit war, auch sie hat mich nicht gefragt, ob ich sie traue. Wahrscheinlich haben sie sich untereinander abgesprochen und gefunden, der Michi soll da noch etwas lernen. Auf jeden Fall bin ich dort am Hochzeit und ich habe mich wirklich gefreut. Es war so ein schönes Fest gewesen. Ich habe das so richtig genossen. Und das Krasseste ist, nach dem Fest ist jemand auf mich zugekommen aus meiner Kirche, wo bei mir quasi in die Jugendgruppe geht und sagt, Michi, ich weiss nicht, was mit dir passiert ist. Ich habe dich den ganzen Abend beobachten. Du hast so gestrahlt. Und du hast mal mit deiner Frau tanzt, als ob es nichts anderes gäbe, als jetzt gerade der Moment, wo du dich so über deine Schwester freust, dass sie heiratet. Und ich bin dort gesagt, krass. So cool, Jesus, danke vielmals, dass du mich da durchgenommen hast, dass ich das lernen durfte. Und ich glaube, das ist auch Gottes Absicht mit heute Morgen. Er möchte nicht sagen, du hast keine Freude. Oder wenn du vielleicht Verlust erlebt hast, jetzt musst du einfach alles irgendwie machen und dann kommt er schon wieder. Sondern Jesus lädt uns ein in einen Prozess. Und er sagt, wenn du willst, dann nehme ich dich an der Hand und wir gehen miteinander weg und ich werde dir zeigen und ich werde dich verändern, was meine Freude wirklich bewirken kann. Wie du neu kannst aufleben, trotz vielleicht manchmal der schwierigen Situationen, trotz manchmal diesen Verlustsituationen, trotzdem, dass unser Leben nicht immer so aufwärts geht, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen. Mein Verlust war, dass meine Vorstellung nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber nachher zu merken, dass Jesus das sehr ernst nimmt. Ich möchte die ersten drei Verse lesen, aus dem Kapitel 3. Den ersten Vers haben wir schon gehört. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zu Christus gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder zu sagen. Weiß ich doch, dass es eure Gewissheit dadurch größer wird. Hütet euch aber vor allem, die eure Gemeinde zerstören wollen. Sie sind wie böse Hunde, diese falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst. Glaubt ihnen nicht, denn zu Gottes Volk gehört man nicht durch äußere Zeichen. Nein, wir sind Gottes Volk, weil Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir verlassen uns auf Jesus Christus und nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Das immer und immer und immer und immer wieder würde ich euch darauf aufmerksam machen, sind fröhlich. Das ist so ein Einstieg, wo ich manchmal so merke bei mir, ich kann doch nicht 3-4 Mal das gleiche predigen. Weiss nicht, ich habe das manchmal so, wie das Gefühl, man kann doch nicht immer das gleiche erzählen. Aber eigentlich bei den Liedern singen wir ja immer, immer und immer wieder das gleiche. Und manchmal ist es so wichtig, und das sagt der Paulus auch da, dass wir immer wieder daran erinnert werden, die Freude, das Fröhlichsein gehört zu uns Christen. Es ist wichtig. Und ich glaube, wenn der Paulus das so sagt, dann sagt er es darum, weil er weiss, es ist eine Tatsache, dass wir manchmal aufwachen am Morgen und die Freude einfach nicht da ist. Vielleicht wegen dem Wecker. Vielleicht wegen dem, was am Tag auf uns zu wird kommen. Vielleicht wegen einem Schicksalsschlag oder wegen irgendetwas, wo man merkt, das ist jetzt wirklich nicht so einfach. Aber der Paulus sagt das, weil er weiss, es ist wieder eine Chance, wenn wir nicht fröhlich sind, um wieder neu fröhlich zu werden. Es ist ständig wieder ein neues Aufwachen und sage ich, ah, genau, es stimmt. Jesus, ich darf fröhlich sein. Und es ist nicht normal für uns Christen, wenn wir in der Unfröhlichkeit drin stehen bleiben. Aber dass wir unfröhliche Tage haben, ist normal. Dass wir Situationen haben, wo uns die Freude geraubt wird, ist normal. Auch für uns Christen ist es nicht normal, wenn wir dort drin stecken bleiben. Wir haben eine Freude, die grösser ist, die uns aus dem rausziehen wird. Und darum ist das Erste ganz wichtig, bestimm deinen Fokus immer wieder neu. Was schaust du an? Was schaust du an? Was ist dein Fokus? Schaust du auf das, was nicht gut läuft? Oder schaust du auf das, was passiert? Der Paulus sagt, was immer euch geschehen mag, sollen wir uns freuen. Das ist eine rechte Herausforderung. Der Paulus hier in diesem Kontext steckt im Gefängnis. Und er freut sich. Er hat nicht nur einfach eine Freude für sich selber, sondern er freut sich so dermaßen, dass er Philippen einen Brief schreibt und sagt, hey, freut euch. Wir haben so viel Grund, um sich zu freuen. Er selber hockt aber im Gefängnis. Manchmal gibt es so Gefängnissituationen. Wir haben eine Pflegetochter, die jüngste, sie ist jetzt gerade 3. Und wir sind als Familie sehr stark beschossen und kritisiert worden von den Behörden. Wir haben so einen lieben Brief bekommen, der drin gestanden ist, dass wir alles nicht gut machen und dass sie uns die Kleinen möchten umplatzieren. Einfach wegnehmen und in eine andere Familie möchten gehen. Und das war im Moment recht deftig. Und ich bin in dem Moment auch so ein bisschen in dieser Situation und dachte, also wenn jetzt ein Paulus kommt und sagt, hey, freu dich, Michi. Und ich sage, sorry, aber Paulus, du hast nicht verstanden, was es jetzt gerade abgeht. Was läuft denn jetzt genau? Die beschuldigen uns Sachen und wir sind wirklich, wir haben alles auch noch tun. Wir haben auch so Roundtables gemacht, wo wir wollten wissen, wieso sind die Beschuldigungen da. Und dann haben sie einfach gesagt, ja, das wissen wir auch nicht, die sind jetzt einfach da. Aber sie haben keinen Grund gehabt. Also es war wirklich so grundloses Zeug. Es war wirklich so ein bisschen schiessen aus der Finsternis. Wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt. Und dann in dieser Zeit bin ich immer wieder bei Jesus gewesen und ich habe gesagt, Jesus, ich würde mich ja freuen, ich würde ja das Licht ziehen und das Salz ziehen, aber im Moment, das zieht mich richtig ab. Es ist einfach nicht so einfach. Kannst du mir helfen? Und dann lese ich Jeremia 33,3. Also grundsätzlich ja cool, oder? Die Jeremia geht predigen, macht, was Gott ihm gesagt hat, dem König gefällt es nicht so und bums, hockt er im Gefängnis. So. Oder? Dann kommt Gott und sagt, Jeremia 33,3, rufe mich an in der Not und ich will dir antworten. Und dann denke ich so, wow, ja cool, danke Jesus, dass du mir wirst antworten, so lesen. Was muss ich machen jetzt mit meiner Situation? Und dann lesen wir weiter, Jeremia 33,3, und dann sagt Gott, Jeremia, in 600 Jahren kommt Jesus. Das ist der Kontext. Und dann hocke ich wieder so da und ich so, hä? Was nützt mir jetzt das in dieser Situation? Was nützt mir jetzt das, dass du mir einfach, du sagst, ich soll dich anrufen, du wirst mir antworten und dann kommt eine Antwort, was in 600 Jahren passiert. Also ist bei mir nicht so passiert. Ich habe keine Offenbarung bekommen, was in 600 Jahren wird sein. Aber mir hat das irgendwie so ein bisschen umeinandertrieben. Ich habe gemerkt, leck, das ist nicht so einfach mit dem Jesus. Also, dass ich meinen Fokus auf ihn legen soll, ist ja irgendwie klar. Das leuchtet wahrscheinlich uns allen ein, wenn es uns schlecht geht. Aber was machen wir, wenn er nicht darauf reagiert? Wenn er dann nicht einfach so Knips macht und dann ist die Freude wieder da. Was machen wir denn? Und dann bin ich wirklich wochenlang bin ich so ein bisschen mit dem Vers unterwegs gewesen, sind dann noch ein paar andere Verse dazugekommen. Und irgendwann, ich bin so ein bisschen in meinem Kämmerchen gehockt und denke, das ist so ungerecht und so. Merke ich plötzlich, wenn Gott antwortet, dann ist er mit mir in diesem Gefängnis. Dann ist er ja mit mir in dieser Situation. Und plötzlich habe ich den Funken von dieser Hoffnung, von dieser Freude wieder gespürt. Ich habe gemerkt, was muss ich mich eigentlich fürchten, wenn Gott bei mir ist? Er ist Gott. Er ist der alles geschaffen hat. Er ist der über allem steht. Und er ist bei mir und antwortet mir. Vielleicht nicht unbedingt auf meine Fragen oder auf meine Herausforderungen, aber seine Nähe, seine Gegenwart ist da. Und plötzlich habe ich gemerkt, wow. Und das ist der Fokus. Nicht einfach einen Fokus auf einen Jesus haben, der einfach uns hoffentlich unsere Probleme vom Hals schafft. Und dann beten wir inständig darum, Jesus macht, dass das endlich aufhört. Sondern der Fokus auf den Jesus, wo wir sagen, danke Jesus, dass ich wissen darf, dass du da bist. Und dass ich keine Angst haben muss. Und dass wir dann vielleicht auch so gerne mal beten und sagen, nimm den Sturm nicht weg. Lehre mich, dich noch besser kennenzulernen innerhalb von dem Sturm. Und ich glaube, dieses Gebet nimmt er sehr ernst. Und dort kommt er in eine Nähe und in eine Gegenwart mit uns, wo es eben nicht nur einfach christlich ist. Verstehen wir, wenn wir manchmal so unterwegs sind in unserem Alltag und es läuft manchmal nicht so gut, wie wir es gerne hätten, dann tun wir sehr christliche, fromme Sachen machen, wo wir wissen, es ist gut, wenn wir es machen. Und das ist auch gut. Wir beten, dass Jesus uns das wegnehmen soll. Aber wenn wir anfangen zu beten und sagen, Jesus, ich will die Lektion lernen, die du für mich bereit hast, in dieser Situation, dann kommt Jesus als Person, dann ist es nicht nur einfach christlich, dann ist es Christus, wo mit uns in diese Situation hineinkommt. Und das ist ganz, ganz ein wichtiger Unterschied. Also wenn es um die Freude geht und wenn wir wollen, die Freude noch mehr entdecken, dann geht es vielleicht auch letztendlich darum, dass wir irgendwann aufhören, immer alles wegzuwünschen bei Jesus, sondern Sachen auch zulassen und sagen, okay, schenk mir in dem Sinne trotzdem die Freude, weil du bist bei mir. Ich habe erst kürzlich ein Buch gelesen von den Adler. Adler, wenn sie in Sturm sehen, fliegen sie nicht um den Sturm herum. Sie fliegen durch den Sturm durch. Weil sie wissen, auf der anderen Seite kommen sie stärker raus. Und ich habe in mir selber dann plötzlich entdeckt, ich habe eigentlich so die Neigung, dass ich gerne den Sturm umfliege. Oder noch schöner und romantischer stelle ich mir vor, so ich kann beten. Jesus. Und dann bam, ist der Sturm weg. Das wäre doch cool, oder? Aber sind wir vielleicht auch bereit, mit Jesus so unterwegs zu sein, dass er sagt, oder dass ich sage, Jesus, komm, wir zusammen, wir schaffen das, gehen wir durch den Sturm durch. Und in dem Sturm, in dem Verlust, in dem, was wir dort drin erleben, merkt man plötzlich, da kommt viel tiefere Freude. Weil sie einfach nicht mehr nur menschlich ist, sie ist plötzlich göttlich. Und das ist das, was unsere Welt braucht. Sie braucht nicht unsere gespielte oder unsere aufgesetzte Freude. Sie braucht eine Freude, wo die Menschen erkennen, boah, das ist nicht mehr menschlich. Das ist göttlich. Und das ist das, was Jesus für uns wünscht oder was Jesus uns wünscht. Ich möchte euch da einfach eine kleine Geschichte erzählen dazu, weil es wirklich nicht einfach einfach ist. Und wenn Jesus uns hier einlädt, dann nachher wird es uns alles kosten, wenn wir sagen, ich will da. Es ist nicht einfach easy. Und ich habe irgendwann einmal gemerkt, vielleicht kennst du das auch. Das war einfach so ein Punkt in meinem Herz, wo ich gemerkt habe, ui, spannend. Und zwar, wenn jemand zum Beispiel zu der Maria gegangen wäre und sich bei ihr bekehrt hätte, sie hätte mit ihm beten oder mit ihr beten und dann kommt sie zu mir und sagt so, Michi, es hat sich wieder jemand bekehrt, für Jesus entschieden, habe ich mich auch gefreut. Aber eigentlich habe ich gedacht, wieso nicht bei mir? Wieso immer bei den anderen? Und ich habe mich schon gefreut, aber vielleicht nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das plötzlich bei mir so festgestellt. Und dann bin ich noch Jugendpastor gsi, gerade dortzumals. Ich habe mich monatelang für einen Jugendlichen eingesetzt, wo ich gewusst habe, der wird sich irgendwann für Jesus entscheiden. Und ich habe Gas gegeben und ich habe gebetet und ich habe geschafft und ich bin mit dem sonst irgendwo anders überall hingegangen, oder? Und dann hat das kleine Würstchen tatsächlich den Anstand gehabt und ist zum Hauptpastor gegangen. Und irgendwie in dem Moment habe ich gemerkt, ui, also wenn es auf so kleine Sachen ankommt, dann stimmt etwas bei mir nicht. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich möchte mich freuen können, wenn Menschen sich zu dir bekehren. Bei jedem gleich. Irgendetwas kann ja da nicht zusammenstimmen jetzt in dem Moment. Und dann habe ich gebetet. Und dann ist ein längerer Prozess losgegangen. Ich bin nachher ins Wort, habe ganz viel in dieser Zeit auch Bibel gelesen. Und zum Beispiel ist dann noch plötzlich Lukas 15 gekommen. Lukas 10, der verlorene Sohn. Nein, 15. Entschuldigung, Lukas 15. Der verlorene Sohn. Und plötzlich sehe ich den zweiten verlorenen Sohn, der daheim geblieben ist. Und dann kommt quasi der, der alles verprasst hat, retour. Und ich merke so ein bisschen, ja, die Gefühle habe ich auch. Ich denke nachher auch, hey, es hat ja nur die Hälfte vom Geld. Und jetzt kommt der retour, jetzt wird diese Hälfte nochmal zur Hälfte. Wo ist jetzt auch die Gerechtigkeit? Und dann wird noch ein riesen Fest gemacht. Und für mich ist noch nie eins gemacht worden. Und plötzlich denke ich, Scheibe, da bin ja ich. Dann habe ich weitergelesen. Ich habe gelesen, wie der Mose, das ist immer so eine komische Geschichte, einen Fehler macht. Und er haut auf den Fels, anstatt dass er sagt, komm Wasser raus, haut er auf den Fels, weil er es schon mal so gemacht hat. Und Gott bestraft ihn mit dem, dass er nicht ins verheißene Land darf. Und ich denke, hey, spätestens dort wäre ich davon gerannt. Und gesagt, weißt du, was Gott kannst du selber machen. Und ich habe so gemerkt, ich habe so die inneren Sachen, die ich wie entweder nicht aufgeräumt, ich kann auch nicht definieren, was los ist. Aber ich habe gemerkt, wenn einfach so ein Moment würde kommen in meinem Leben, da hätte ich definitiv keine Freude mehr. Da könnte ich nicht wie der Mose sagen, okay, easy. Und ein paar Kapitel später, wo Gott so gerne sagt, ich gebe dir ein neues Volk, sagen, oh nein, ich behalte es alt. Nein, das ist mir nicht aufgegangen. Und danach habe ich auch wieder mit Jesus so gefeilscht, so wirklich mit ihm unterwegs zu sein. Und dann bin ich auf den Matthäus 20 gekommen. Und Matthäus 20, der war bei mir so wirklich lebensverändernd. Da ist der Weinbauer, der einen Mitarbeiter geholt hat. Und dann holt er ja quasi am Morgen früh einen. Dann nachher drei Stunden später. Der Letzte hat nur eine Stunde arbeiten. Und ich lese das und denke so, Scheibe, ich bin nicht mehr der Letzte. Weil ich bin ja schon dran. Und dann merke ich so, dann lesen wir weiter, Matthäus 20, 17, wo nachher das Geld ausgezahlt worden ist, wo nachher alle nur einen Denar bekommen haben, aber auch der, der am längsten geschafft hat, merke ich so, das geht nicht auf. Und dann fragt mich Jesus mit dem Vers 17, blick dein Auge böse, weil ich gütig bin. Und ich merke so, nein, Jesus, nein, das ist nicht, weil du gütig bist, das darfst du mir sein. Ich habe ja in dem Sinn auch Angestellte. Und wenn ich jetzt gütig sein würde, ich die am längsten geschafft haben, zuerst losschicken. Da kommen sie gar nicht mit, über das alle gleich viel überkommen. Wieso muss also der, der noch am längsten arbeitet, auch noch zuschauen, wie alle anderen gleich viel überkommen? Das ist nicht gütig, das ist einfach ungerecht. Punkt, oder? Habe ich so Jesus gesagt. Und dann nachher bin ich da auch wieder mit ihm unterwegs und plötzlich merke ich, kann es sein, Michi, dass ich noch nicht verstanden habe, was Güte bedeutet. dass mein Fokus der Lohn ist, statt Güte? Kann es sein, dass ich eigentlich nur arbeite für das Reich Gottes und mit ihm unterwegs bin, weil ich ständig denke, was ich irgendwann einmal werde bekommen? Aber Gott eigentlich sagt, Güte ist das, was zählt. Und dann bin ich so mit ihm so unterwegs, ich werde ihm später noch etwas mehr erzählen davon. Und plötzlich merke ich, ich habe noch gar nicht geschmeckt, wie Güte schmeckt. Weil wenn wir das verstanden haben, dann ist es für den, der am längsten gearbeitet hat, das grösste Vorrecht, auch noch zuzuschauen, wie alle gleich viel überkommen. Also die Ersten werden die Letzten sein, kommt ganz neue Bedeutung über. Die Ersten werden die sein, die am längsten dürfen die Güte von Gott schmecken. Der, der nur eine Stunde gearbeitet hat, hat nur eine Stunde die Güte von Gott geschmeckt. Obwohl er gleich viel bekommen hat. Und ich habe gemerkt, ich bin in dem Weingarten am Arbeiten und bin nur produktorientiert oder zielorientiert oder ergebnisorientiert. Anstatt, dass ich die Güte von Gott schmecke und vielleicht einmal ein Trübeli esse. Oder mit den Leuten, die er mit reinschickt in den Acker, Zeit verbringe und das geniesse. Und das hat bei mir wirklich ganz viel ausgelöst. Und ich glaube, darum ist es immer wieder wichtig, so Verlustsituationen nicht einfach nur hinzunehmen, sondern wie auch zu umarmen und zu sagen, okay, Jesus, ich will lernen. Für mich war es ein Verlust, um zu spüren, ich habe da gewisse Sachen noch nicht gecheckt. Irgendwie habe ich in meinem Herz etwas, was mein Kopf sagt, das geht nicht zusammen. Und in dem Moment verlierst du wieder den Boden oder verlierst vielleicht auch ein bisschen das Ansehen, verlierst sogar ein Stück weit, hey, ich bin ein guter Christ, sondern du merkst, nein, ich kann es gar nicht. Aber was sagt der Paulus? Er sagt, dann nachher im Vers 3, glaubt ihnen nicht, denn zu Gottes Volk gehört man nicht durch äußere Zeichen. Hallo? Also es geht nicht darum, was wir ausweisen können. Nein, wir sind Gottes Volk, weil Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Verlassen wir uns auf Jesus Christus und nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Es geht darum, dass wir lernen, die Güte von Gott zu kosten, zu essen, zu geniessen und dass wir in das eintauchen. Also es ist wichtig, dass unser Fokus der Jesus ist, und zwar nicht als christlicher Jesus, sondern als Jesus in Person. Etwas weiteres, was ganz, ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang. Üben. Unser Fokus soll sein, wir sollen und wir dürfen üben, in dieser Freude drinstehen. Der Paulus sagt, dass wir können das weiterlesen, ich werde jetzt auch nicht alles lesen, wenn es darum gegangen wäre, dass er hätte ausweisen können, wann er alles tun hätte, dann wäre er das beste Beispiel gewesen. Am 8. Tag beschnitten, aus dem Volk Israel, sogar aus dem Stamm Benjamin. Er war Gelehrter gewesen. Also wenn er hätte etwas ausweisen können, dann wäre es er gewesen. Und gleich sagt er, hat er die Sehnsucht gehabt. Die Sehnsucht nach dem Lebendigen, nach dem Ergreifenden, wo Jesus ihn nimmt und wo er erfüllt ist mit dieser Freude. Nicht eine produzierte Freude aus sich selber, sondern eine Freude, die ihm geschenkt ist. Die Sehnsucht hat auch er gehabt, obwohl er das alles gehabt. Und darum sagt er nachher, darum ist alles nichts mehr wert gewesen von all dem, was ich selber tun habe. Er sagt sogar, es ist alles wie Kot, was ich vorne gehabt habe. Weil jetzt Jesus Christus sein wahrer Gewinn ist. Ich möchte das kurz vorlesen, ab Vers 7 bis 11. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles ein Verlust, was ich früher als großen Gewinn betrachtet habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Denn zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolge. Was Gott für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Und um ihn allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Also um die Leidenschaft, um das Jesus noch mehr kennenlernen. Das ist das, wo wir, und für mich springt das so richtig aus dem Text raus. Du kannst es nicht einfach nur können. Du musst das wollen üben. Es ist etwas, wo wir aus unserer Sehnsucht, aus unserer Leidenschaft, den Jesus noch näher kennenzulernen, wollen darin hineinstarten. Und dann beten wir vielleicht auch eben, lass gewisse Sachen zu. Dass ich lernen kann, fröhlich zu sein. Dass ich es üben kann. Dass ich immer wieder neu aufstehen und dass es möglich ist. Ich habe das für mich ganz, ganz praktisch. Ich muss immer das Zeug ganz praktisch machen. Und dann habe ich so gedacht, okay, wie übe ich das? Wie übe ich jetzt Fröhlichkeit? Und dann habe ich gefunden, ja, okay, also das hat ja auch etwas mit so ausdruckmäßig zu tun. Also habe ich Musik rein tun bei mir im Büro. Musik raus. Musik rein tun bei mir im Büro. Habe so ein bisschen rassige Musik. Und dann habe ich angefangen zu tanzen. So. Hat sicher lustig ausgesehen. Auf jeden Fall habe ich gar nicht gemerkt, wie meine zwei Mädchen reingekommen sind, die Lea und die Akira, mich so angeschaut haben. Und ich habe mir gedacht, leck, was ist mit dem Papi los, oder? Und dann nachher drülle ich mich so am Tanzen um und so. Ah. Und nachher so, dürfen wir auch mitmachen? Und ich so, sicher, komm. Und dann haben wir in meinem Büro getanzt. Hey, das ist einfach so, boah. Einfach so ein heiliger Moment gewesen. Wo übst du Fröhlichkeit? Hast du das Gefühl, das müsste einfach so irgendwie so unbewusst so ein- und ausgeschaltet werden? Oder bist du dir bewusst, dass du Fröhlichkeit auch darfst üben? Vor dem Spiegel stehst du. Ja, probier es mal. Fröhlichkeit sollen wir üben. Das ist wichtig. Weil durch unser Fröhlichsein, da wird ja ganz etwas freigesetzt. Und es steckt auch an unser Umfeld. Und das ist so etwas Wichtiges. Ich bin gerade am Montag dieser Woche bin ich mit meinen Buben im Alpenmare gewesen. Und es ist so ein bisschen, ist einfach spannend, wenn man sich manchmal so ein bisschen beobachtet. Innerlich so bei mir so der Moment kam, wo ich mich entscheiden musste. Entweder ich muss jetzt immer schauen, dass meine Buben ja anständig tun und alle Regeln schön befolgen. Oder ich sage einfach so, come on. Und ich bin einfach mal ein cooler Papi. Und ich mache die wildesten Sachen mit meinen Jungs. Ich habe ein paar Schürfungen davon gezogen. Ihr wisst, wie ich mich entschieden habe. Ich war in einer Röhre drin und ich habe, glaube ich, Leute geschrauen als meine Kinder. Aber ich bin nachher nach Hause gekommen, so etwas von erfüllt und fröhlich. Und ich dachte, ich muss mehr so Sachen machen. Ich muss manchmal wieder ausbrechen, aus dem ich bin Papi und ich muss nur erziehen, Rolle. Und auch mit meinen Kindern wieder mal etwas machen, wo wir einfach nur mal rumblödeln können. Wo wir lustig sein können, wo wir fröhlich sein miteinander. Das ist so wichtig. Oder ich mag mich noch erinnern, wie wir einmal in Teenie-Camps gegangen sind. Und dann haben Teenies ihre Musik reingetan. Und dann nachher habe ich sie extra aufgeschraubt, obwohl es nicht mein Stil war. Und dann haben wir Party gemacht in dem Bus. Das verändert ein ganzes Camp. Verändert eine ganze Stimmung. Und da vielleicht auch mal üben, über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, okay, es geht jetzt vielleicht nicht einfach nur um mich, es geht um den anderen. Und ich will jetzt die Fröhlichkeit mit ihm teilen oder teilen. Oder erst gerade kürzlich bin ich im Auto gewesen und ich will das ein bisschen üben. Ich will ein bisschen fröhlicher sein und auch das ausstrahlen. Und dann bin ich im Auto gewesen und ich habe die Musik laut eingestellt und ich habe laut angefangen zu singen. Ist gut, wenn man die Musik laut hat, dann höre ich mich selber nicht so singen. Das tut manchmal nicht so gut. Hey, ich bin so happy gewesen. Ich bin voller Hahn an der Ausfahrt vorbeigeprätscht. Als ich zu Winterthur war, merke ich so, Scheibe, wo wollte ich eigentlich hin? Ich habe gemerkt, hey, ich habe sehr nachher die Säule. Bin ich voll an dieser Ausfahrt vorbeigefahren. Das ist mir schon mehr passiert, aber beim Singen gleich noch nie. Und das, ich bin nachher so richtig fröhlich an die Sitzung gekommen. Und habe gesagt, was ist denn bei dir passiert? Ja, darf ich euch gar nicht erzählen. Und dann habe ich erzählt, alle haben gelacht. Das war kein Problem, dass ich eine Viertelstunde spät war. Übst du Fröhlichkeit? Übst du fröhlich zu sein? Paulus sagt, ich sage es auch immer und immer und immer und immer und immer wieder. Es ist so wichtig, dass wir fröhlich sind. Noch ein paar Tipps, 5 Tipps, die ich euch weitergeben möchte. Wie man vielleicht auch in schwierigen Situationen, da kann man sie ja manchmal nicht einfach überspielen, das wäre ja auch falsch. Aber wie man in schwierigen Situationen vielleicht eben auch wieder so neue Durchbrüche erleben kann. Ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist, nimm dir Zeit mit Gott, deine Gefühle, deine Emotionen, deine Verluste wirklich zu besprechen. Nimm dir Zeit, Bibel zu lesen, vielleicht auch zu diesen Themen ganz ausgewählt etwas zu suchen, wie ich es gemacht habe. Und sage, ich will lernen, Jesus, Was bedeutet da dein Wort? Wie kann ich das machen? Das Zweite, schäm dich nicht. Ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Schäm dich nicht. Ich bin kürzlich im Zug reingehockt, ein spannendes Buch, eigentlich ein lustiges Buch von Adrian Plass gelesen. Und er probiert so mit seinem Glauben, der nicht so gross ist wie ein Senfkorn, sonst könnte ja Berge versetzen, probiert er, eine Büroklammer fliegen zu bringen. Oder mindestens ein bisschen, dass sie rückelt, oder? Und dann kann ich mir das so richtig bildhaft vorstellen und ich bin das am Lesen im Zug und dann kommt irgendwie die Pointe und ich lache laut raus und der ganze Zug so wumm. Und ich merke so, Scheibe. Und dann steigt mir die Röte ins Gesicht und mein Gesicht ist besonders gross. Also ich muss geleuchtet haben, es war nur peinlich. Einen Tag später habe ich meine Jungs ins Schwimmen gebracht. Und dann bin ich sie natürlich auch wieder abholen. Und dann sind wir da ein paar Eltern miteinander zusammengestanden, haben ein bisschen geschwätzt. Und aufs Mal kommt mein Sohn zum Schwimmbad raus. Und über den ganzen Platz, so die Hände in der Luft oben, so: Papi, Papi, Halleluja! Jesus ist so gut! Und ich so: Wow! Also, alle Eltern so. Und das war ein Moment, das war ein spannender Moment für mich. Ich habe mich gerade an Römer 1,16 erinnert. Schäme dich des Evangeliums nicht. Und dann bin ich auf meinen Sohn zugelaufen und gesagt: Yes, Joshua, Halleluja, was ist passiert, erzähl mir's. Und ich wirklich selbstbewusst einfach gefunden, nein, das geht um meinen Sohn und nicht um die Eltern. Dann bin ich zu meinem Sohn an und er hat auch so laut erzählt, dass alle mitbekommen haben, dass quasi die Frau an der Kasse hat sein Billett vergessen und die Frau an der Kasse gesagt hat: Ja, Joshua, ich kenne dich doch, ist doch kein Problem, gang rein. Und er hat das so cool gefunden, dass Jesus sein Gebet, das er bei mir im Auto betet hat, hat mir nämlich nicht gesagt, dass er Karten vergessen hat. Und dass Jesus das Gebet erhört hat. Jetzt stell dir mal vor, was wäre passiert, wenn ich mich geschämt hätte. Für meinen Sohn. Darum ist es so wichtig, wir dürfen uns nicht schämen. Und wenn es um die Freude geht oder auch um den Verlust geht, dann ist es wichtig, dass wir uns nicht schämen, dass wir das auch bekennen, dass wir den Namen erzählen von dem und sagen: Hey, ich brauche Hilfe. Im Moment geht es mir nicht gut. Kannst du für mich beten? Kannst du für mich glauben? Kannst du mit mir den Weg gehen? Für das ist gemeint da. Das Dritte, etwas ganz Wichtiges, achte auf deine Gedanken. Unsere Gedankenwelt ist manchmal ganz wirr und sehr oft unbewusst. Aber wir können unsere Gedanken steuern, wenn wir sie uns bewusst machen, die Gedanken. Und dann können wir sie auch bewusst lenken. Manchmal denke ich, wir sind vielfach Sklaven auf unseren eigenen Gedanken. Anstatt dass wir unsere Gedanken selber steuern und sagen: Den Gedanken will ich nicht. Punkt. Fahr ab. Ich will gute Gedanken. Ich will Gedanken, dass Gott mich nie aus den Händen lässt. Ich will Gedanken, dass er um mich sorgt. Ich will Gedanken. Und dann kämpfen wir darum, dass nicht die anderen Gedanken gewinnen. Das Vierte: Bist mutig und hab keine Angst vor Fehlern. Ich bin kürzlich. Nein, das ist schon ein bisschen länger her. Nicht? Kürzlich tönt immer gerade so vor 2-3 Wochen. Also etwa vor 2-3 Jahren. Vor einer etwas längeren Zeit habe ich das Bibelwort gelesen vom Schatz im Acker, der quasi vergraben war. Und dann fand ich, so cool, das mache ich gerade auch. Und dann bin ich mit meinem TÜV so im verbotenen Wald raufgefahren. Also, der Wald ist nicht verboten, die Straße ist verboten zum Rauffahren, aber das war mir gleich. Bin ich raufgefahren, so richtig so kribbelig, so jüngste Fieber ist wieder neu raufgekommen. Habe ich den Schatz vergraben und dann habe ich eine Schatzkarte gemacht, bin heim zu meinen Kindern und gesagt: Yes, wir haben ein cooles Spiel, komm, wir gehen den Schatz bergen. Sind wir einen Schatz gesucht und mit Schatzkarten mega alles gesucht, haben den ausbuddelt. Und dann habe ich die Geschichte erzählt. Ich dachte, super, oder? Ich, Theo, das ist wieder mal. Ah! Oh. Oder? Und dann kommt mein Sohn und sagt: Papi, aber der in der Bibel hat den Acker zuerst gekauft. Hast du nicht den Wald gekauft? Dann merkst du: Oh, Überlebungsfehler. Mist. Oder? Und in dem Moment ist mir der Laden aber ganz ehrlich. Ich fand, sonst sei ich. Jetzt gebe ich mir aber sieben Mühe. Hey, ich bin Pastor und check nicht einmal die Bibel. Du. Hey, sorry. Ich bin heim und bin recht frustriert gewesen. Und am Abend so mit Jesus zusammen, habe wieder über meine Gefühle mit ihm geredet und gesagt: Also, das geht irgendwie nicht. Was läuft jetzt so und so? Und dann sagt er: Michi, um was geht's? Und er sagt: Ja, dass ich Freude habe mit dir. Dann hast du das gehabt? Und ich: Ja, ist cool. Bist du gerne verbotene Dings drauf gefahren? Mach ich sonst nie. Aber. Und dann mit den Kindern das erleben können und so: Hey, come on, was ist, spielt das jetzt einen Ruckel? Dann ist das nicht ganz aufgegangen. Ist doch gleich, Hauptsache du hast Freude. Und ich meinte: Ja, genau, ich will mutig sein und nicht mich vor Angst, ich könnte Fehler machen, abhalten lassen. Und das hat unsere ganze Familienkultur angefangen zu prägen, die Geschichte. Und ich glaube, noch das Fünfte ist Dankbarkeit. Wir sollen dankbar sein. Wenn wir nicht mehr wissen, wie Dankbarkeit funktioniert, werden wir auch nicht mehr fröhlich sein. Und ich glaube, da haben wir Schweizer ein kleines Problem. Also ich tue jetzt einfach von mir auf alle Schweizer schliessen. hoffe, ich verzeihe mir, wenn er nicht zu denen gehört. Aber ich neige dazu, dass ich das Haar in der Suppe suche. Hey, ich habe einen neuen Töff verkaufen. Was macht der Duffner? Ich laufe um den Töff herum, wo er bei mir daheim steht, und suche den Kratz. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist. Und ich habe gemerkt, nein, ich will wieder lernen, neu dankbar zu sein. Nicht den Kratz gesehen, nicht den Tutsch gesehen, den mein Kind dann nachher gemacht hat, sondern gesehen, ich habe immer noch einen TÜV. Und dann denke ich manchmal, wir sind in der wunderschönen Schweiz, was wir alles haben. Ich habe letzte Story gehört von einem Afrikaner, der gestaunet hat auf dem Sentis oben, weil er dort den Wasserhahn nicht ein- und ausschalten konnte. Und sagt mir, wie ist das möglich? Ihr habt fließendes Wasser, das oberst oben auf einem Berg. Und meine Frau läuft 4 Stunden, um einen Kübel Wasser zu holen, der dreckig ist. Und ich meine, stimmt, ich habe das völlig. Ich bin nicht mehr dankbar. Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über die Freude mit Jesus anfangen zu reden, wenn wir über unsere Gefühle mit ihm anfangen zu reden, auch über unsere Verluste anfangen zu reden, dass wir immer auch den Blick haben, dass wir sagen, ich will Dankbarkeit üben. Wir haben jetzt sehr lange über den Bereich geredet, den Fokus. Wir sollen unseren Fokus bestimmen. Der Fokus, wo Jesus soll sein, aber auch der Fokus, dass wir dürfen und sollen üben. Und ich möchte ganz kurz einfach den Bereich anstreifen, dass wir dürfen erkennen, dass im Verlust, in diesen Verlustsituationen, immer auch der Bereich von unserem Motiv offenbart wird. Wenn wir Sachen verlieren oder wenn uns vielleicht der Boden entgleitet, dann zeigt uns der Paulus auch in dem Textzusammenhang, dass es nachher wie auch offenbar wird, wer sind wir überhaupt? Und manchmal ist das vielleicht nicht unbedingt das, was wir sehen wollen. Ich kann mich noch so gut erinnern, ich durfte mit meinem Vater und mit meinem Bruder einen Schleuderkurs machen. Und das ist sowieso so eine Leidenschaft, schnelle Autos und so. Und dann bin ich da in dem Auto reingekockert und er hat gesagt, probiert einfach mal dem Hindernis auszuweichen. Und ich habe da so ein bisschen Fast and the Furious geschaut und so. Und er denkt, ja, easy. Also wenn der das Teil im Weg reinrührt, oder, dann gebe ich Gas, ziehe die Handbremse und drifte so schön an dem Teil vorbei und so richtig, oh, ich habe es wunderbar ausgemalt, oder? Und dann fahre ich auf die präparierte Piste raus, der andere sehe ich, wie er das Teil wirft und ich drücke aufs Gas, ziehe die Handbremse und mir verschleudert es und rassle voll in das Teil rein. Und dann höre ich noch, wir haben so ein Intercom gehabt, wie der Fahrlehrer sagt, also Herr Duffner, der Fußgänger wäre tot. Und außerdem, seit wann, bitte schön, gehen wir voll aufs Gas, wenn einer in die Strasse rennt. Ich in dem Moment denkt, stimmt eigentlich, wie blöd ist denn da? Oder? Also eigentlich müssen wir vielleicht auf die Bremse oder so. Aber gell, manchmal merke ich, wenn du so in einer Verlustsituation drin bist, dann gibst du noch mehr Gas. Dann probierst du dem Hindernis auszuweichen, indem du noch mehr Gas gibst, dass du noch mehr leistest. Anstatt dass du vielleicht den Gang auskuppeln und voll wirst auf Klötz. Das Erste und das Wichtigste beim Schleudern, dass wir das Bild noch schnell abgeschlossen haben, ist der Fokus. Wo schauen wir hin? Das habe ich dann dort gelernt. Dort, wo wir hinschauen, dort fahren wir rein. Also wenn ich den Baum anschaue, dann fahre ich im Baum. Das war so der erste Teil jetzt auch von der Predigt. Oder? Aber der zweite Teil, und der ist genauso wichtig, ist, wir müssen weg vom Gas. Wir müssen, wenn wir ein ABS haben, voll auf Klötz. Und einfach mal abbremsen. Mal ruhig werden. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen unsere Neigung, dass wir in diesen Verlustmomenten umso mehr Gas geben. Und dann gar nicht mehr mitbekommen, dass Gott uns eigentlich alles gibt. Nebenbei noch dazu führt, dass wir Kraft hätten, um das auch auszuhalten. Aber weil wir selber so Gas geben, halten wir es nicht mehr aus. Und in dem Moment, wo es uns aber gelingt, vielleicht zum oben runterfahren und zu sagen, okay, wieso, Jesus, passiert das jetzt mit mir? Da können noch ganz verschiedene Sachen wie aufbrechen, wo man plötzlich merkt, wir sind irgendwo getrieben. Wir haben irgendwo vielleicht sogar Lügen in unserem Leben, die uns prägen. Zum Beispiel Sätze, die wir gehört haben als Kind in der Schule oder von den Eltern, aus dir wird nie etwas. Werden plötzlich so Sätze, die Jesus anfängt zu verändern. Und er neue Sätze reinredet, weil er sagt, in Johannes 8, 32, dass seine Wahrheit uns frei machen möchte. Frei machen, eben genau von so Lügen. Und manchmal sind es Verlustsituationen, wo Gott uns so gerne hineinschickt, damit wir frei werden. Aber wenn wir Vollgas reinbretschen, dann machen wir nur noch mehr Schaden. Weil wir es dann wie nicht zulassen wollen. Oder auch so Sachen wie, du bist hässlich, du wirst nie erwachsen werden. Du bist erst dann etwas, wenn du viel Geld hast. Du bist erst dann etwas, wenn du studiert hast. Du bist erst dann etwas, wenn du Familie hast. Das sind alles so Sätze, die wir vielleicht in uns hineintragen. Oder anders formuliert, wenn ich reich wäre, dann wäre ich. Oder wenn ich 15, 5 oder 2 Kilo weniger hätte, dann wäre ich. Oder wenn ich so aussehen würde wie, dann wäre alles viel einfacher. Das können so, wie so Lebenslügen sein, die wir in uns hineintragen. Wo manchmal Gott dann nachher Sachen zulässt, um die zur Wahrheit zu führen. Damit wir frei werden von diesen Lügen. Wenn du das vielleicht irgendwo du jetzt so ein bisschen anklingst oder anklingen hörst in dir, dann fang an mit Jesus wirklich die Zeit zu verbringen. Nimm die 5 Ratschläge, die ich dir jetzt gegeben habe, und probier das mal mit ihm durchzubuchstabieren. Auch mit der Bibel zusammen. Natürlich mit der Bibel zusammen. Und du wirst merken, wie er dich verändern kann, so wie er mich verändert hat bei meinen Hochzeitsgeschichten. Und es ist einfach genial, wenn man merkt, dass Jesus der ist, der das Leben aufräumt. Nicht ich mit meiner eigenen Kraft, sondern Jesus. Es ist nicht immer einfach, nachher diesen Verlustmoment zu umarmen. Das gebe ich zu. Aber es hilft. Wenn man nachher weiss, Jesus ist mit mir in dem Moment drin und er hilft mir. Und etwas, wo ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, ist, dass Jesus uns immer wieder so Gedankenhilfen gibt. Ich bin kürzlich 3 Tage lang, das war wirklich kürzlich, das war diese Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist das gewesen, genau, bin ich auf Spanien. Wir sind gerecken für das Camp 17 und dann kommt meine Tochter, ich bin fast so Türen aus, und kommt meine Tochter und sagt, Papi, 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 wart! Und dann habe ich gewartet, dann denke ich, ich komme noch einen herzigen Kuss über und so. Dann streckt sie mir so einen flachgedruckten Bierdeckel entgegen. Und dann sage ich so, was soll ich mit dem, Papi, das ist das, dass du mich nie vergissest, wenn du jetzt weg bist. Du musst den im Hosensack behalten. Und dann habe ich den natürlich nichts an in den Hosensack genommen. Und nachher, als ich da bei der Flughafenkontrolle durch bin, hat es gepfiffen. Und das erste Mal habe ich mich schon an meine Tochter erinnert. Und das ist so gut. Dann habe ich das Ding rausgenommen, habe das noch müssen, so extra in so ein riesiges Ding sind. Und dann ist das da unten durchgelaufen und ich habe es nachher wieder in den Hosensack genommen. Und die ganze Zeit habe ich das im Hosensack gehabt. Und immer wieder habe ich es so vorgenommen, habe damit gespielt und gedacht, ha, meine Elia ist schon cool. Die bringt mir immer wieder so coole Gedanken, dass ich einfach während dem Tag an meine Familie denke, wenn du voll im Business drin bist. Immer wieder so ein Gedanken, Jesus segne meine Familie, segne die Lea. Und ich merke, Jesus hat uns auch so einen gegeben. Also nicht einen Bierdeckel. Aber er hat uns das Abendmahl gegeben. Das Abendmahl, dass wir uns daran erinnern sollen, um was es wirklich geht. Nämlich um das Zusammensein mit ihm. Um die Nähe zu ihm. Um den Fokus, den wir eben vielleicht immer wieder neu dürfen, uns ausrichten auf den Jesus als Person, nicht als Theorie. Und ich möchte eigentlich gerne die Zeit jetzt so gestalten, dass ich jetzt die Einsetzungsworte lese von Jesus. Und dass wir nachher in dieser Worship-Zeit, die wir nachher dürfen haben, einfach da vorne kommen oder hinten dran hat es auch noch ein Tischchen und dann einfach dort, dass wir dort hingehen und mit Jesus das feiern. Und uns vielleicht, wenn wir sagen, ich bin jetzt genau in einer Verlustsituation, darum bittet, dass er uns neue Freude schenkt. Oder wenn wir fröhlich sind, dass wir sagen, okay, Jesus, wer kann ich mit meiner Freude anstecken? Aber danke, dass wir fröhlich jetzt miteinander hier das Abendmahl nehmen. Dass du mir so eine Erinnerung gegeben hast, dass ich immer wieder an dich denken darf. Ich möchte uns die Einsetzungsworte lesen aus dem Lukas-Evangelium. Und zwar Lukas 22, ab Vers 14. Und da müssen wir mal hören, was einfach voraus schon passiert ist. Als die Stunde für das Passamahl da war, nahm Jesus mit seinen Jüngern an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss. Er hat sich gesehnt, mit uns, mit seinen Jüngern das Mahl zu essen, bevor er leiden muss. Also die Sehnsucht, das ist eine Freudensehnsucht. Das ist eine Sehnsucht nach deinem Herz, nach dir als Person. Ihr sollt wissen, ich werde das Mahl erst wieder im Reich Gottes mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus nahm den Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt den Becher und trinkt alle daraus, denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer und immer und immer wieder. Denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Und Jesus, ich danke dir vielmals, dass du unsere Freude sein willst. Ich danke dir, dass du uns so eine starke Erinnerung an das geschenkt hast. Dass wir dürfen uns erinnern an das, was du tun hast, das, was du uns möchtest schenken und vor allem aber auch an das, was du uns wegnehmen willst, unsere Schuld, unsere Last. Und ich danke dir, Jesus, dass du unsere Nöte und unsere Verluste kennst und verstehst. Und dass du einfach in dem Sinne trotzdem willst bei uns sein willst, uns nicht allein lässt. Und ich danke dir, dürfen wir jetzt einfach miteinander uns freuen an dem Mahl, am Worship. Ich bitte dich, dass du einfach eine Atmosphäre auch gestaltest, Jesus, wo wir dürfen mutig sein, wo wir dürfen freudig sein, wo wir einander dürfen anstecken und wo wir einander dürfen tragen. Ich bete das in deinem Namen, Jesus, und danke dir, dass du deine Liebe ausgossen hast, dass du deine Liebe verschenken möchtest und dass das einfach die Freude ist, die uns anstecken darf, jeden Tag neu. Amen.